Gamondocast. Die Gruppentherapie für Gamer.
Hallo, willkommen zum Gamondocast, dem Podcast für Videospiele und Videospielbegeisterte. Und ich bin der Marco und bei mir sitzt der Jan. Oder naja, er sitzt nicht bei mir, sondern es klingt so, als würde er bei mir auf dem Schoß sitzen. Er sitzt halt auf der anderen Seite der Leitung, weil wir sind noch durch Corona getrennt. Also nicht Corona. Ihr wisst, was ich meine. Hallo Jan.
Hallo, keine Küsschen für uns.
Nee, Luftküsschen, aber auch auf die verzichte ich auch gerne. Ja. Wie war denn für dich die Woche? Irgendwas Interessantes gespielt?
Ach nee. Ich hab vieles gespielt.
Ich denke mir, dass du viel gespielt hast. Vielleicht erzähle ich erstmal, was ich gespielt habe, weil ich habe nicht so viel gespielt. Ich habe, nachdem ich jetzt Robotic Notes beendet hatte, hatte ich dann ein anderes Spiel angefangen. Und auch direkt beendet, weil ich habe Man of Medan gespielt, also The Dark Pictures Anthology, Anthology, Man of Medan, ist ja relativ kurz.
Das muss ich auch eines Tages mal anfangen.
Ich fand's gut, also wenn man halt Until Dawn mochte, dann wird man das auch mögen. Man merkt allerdings, dass da nicht mehr ganz so viel Budget dahinter steckt. Ich meine jetzt also optisch ist es tatsächlich wieder sehr, sehr gut. Allerdings animationstechnisch nicht mehr so gut. Also zumindest kam es mir jetzt wesentlich steifer vor. Die haben sich so klonzig bewegt, die Leute alle. Das wirkt alles ein bisschen. Die wirkten wie Roboter, muss ich sagen. Auch die Texte waren jetzt nicht so lippensynchron. Also ich habe es halt auf Englisch gespielt, ich weiß gar nicht, ob es auf Deutsch geht, aber war halt so ein bisschen off. Und aber ich hatte Spaß und bei mir hat auch fast jeder überlebt.
Bis auf einer. Herzlichen Glückwunsch.
Naja, es ist. Aber es ist gar nicht so schwer, denke ich mal. Also, ich habe jetzt das. Das Spiel legte ja darauf an, dass man es mehrmals durchspielt mit anderen Entscheidungen. Und der eine, der bei mir gestorben ist, der ist nur gestorben, weil ich das mit dem Quicktime-Event nicht ganz hingekriegt habe. Das war ein etwas längeres. Und ausgerechnet beim letzten habe ich dann versagt und dann. Naja, egal.
Auch wenn ich da tatsächlich kritisch zu Until Dawn sagen muss, was ja jetzt schon einige Jahre alt ist. Ich versuche nicht zu spoilern, aber minimaler Spoiler. Da ist es ja im Prinzip auch relativ einfach, alle Leute am Leben zu erhalten. Bis auf dann das Ende, wo jede Menge Quicktime-Events hintereinander kommen und du eventuell versagst.
Ja.
Was ich ein bisschen, fand.
Stimme ich zu. Obwohl bei mir sind zwischendurch, ist mir glaube ich irgendjemand oder zwei Personen sind da gestorben. Ich weiß es nicht mehr genau.
Ja, ein oder zwei Personen sind bei mir gestorben.
Aber Until Dawn war ein ziemlich guter Titel. Und ich finde es eigentlich tatsächlich gut, dass Man of Medan so kurz gewesen ist. Ich weiß jetzt nicht genau, so 4 bis 6 Stunden sind das glaube ich so. Da ist es so zum Wegsnacken halt ganz gut. Also ich habe da jetzt 2 Spiele-Sessions eigentlich nur gehabt. Also an 2 Tagen hatte ich das dann direkt schon komplett durchgehabt und war eigentlich ziemlich gut. Ja, dann hatte ich noch der Dead or Alive 6 habe ich jetzt mal weitergespielt. Ich meine, ich habe es ja, als das rauskam, hatte ich das ja gespielt. Jetzt hatte ich meinen Story-Modus mal ausführlich gespielt, weil das hatte ich noch nicht gemacht. Das Spiel hat mich ja ziemlich aufgeregt mit ich glaube, das hatte ich in einem Podcast schon mal irgendwann erwähnt, war halt, ist eine furchtbare DLC-Politik oder Game, weil das Spiel ist quasi drumherum gebaut, dass du irgendwie Sachen kaufen musst, also zumindest will ich jetzt gar nicht jetzt drumherum renten, sondern ich habe den Story-Modus ein bisschen gespielt, der auch irgendwie furchtbar ist, weil der ist so aufgeteilt in, du hast halt quasi so eine Art Tabelle, so wie so ein großer Kalender mit XY-Achse quasi. Und die kannst du auswählen. Aber es ist halt völlig durcheinander, weil du gar nicht weißt, was du anklicken musst, um die Geschichte vernünftig fortzuführen. Zumal auch einige sind halt gesperrt. Das heißt, du musst die erst freispielen durch ein anderes Event. Aber das ist irgendwie zeitlich angehalten. Also im Grunde wäre es viel besser gewesen, wenn die jetzt einfach konkret alles richtig linear hintereinander gemacht hätten. Warum macht man das so kompliziert?
Das und erinnert mich jetzt daran, dass ich, wie heißt es noch gleich, Aegis Rim 13 Sentinels weiter spielen muss. Was das ja auch das macht, aber sehr absichtlich.
Ja, da macht das wahrscheinlich mehr Sinn, weil das ja auch mit der Zeit spielt. Hier ist es ja eine Geschichte, die erzählt wird, wo parallel Sachen passieren. Und aber du kannst, egal, ich will mich darüber nicht aufregen. Die Geschichte ist auch wild. Aber was mich mal wieder so ein bisschen doch mehrmals hat auflachen lassen, wie die jetzt die Beziehungen untereinander fortführen. Weil jetzt stellt sich plötzlich heraus, dass die Kämpferin Honoka auch noch eine Schwester von Ayane ist. Wenn man die Figuren kennt, weiß man, dass das wieder ein bisschen komisch ist, weil Ayane ist, glaube ich, die Schwester von Kazumi, die wiederum die Schwester von Hayate ist. Hayate, ne? Ein.
Ich weiß das sogar. Warum weiß ich so einen sinnlosen Namen? Ayane und Ryo sind im selben Clan.
Genau, der Mugen Tenshin-Clan, glaube ich. Mugen-Tengu-Clan.
Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich dachte auch vorher Ayane und wie hieß die andere nochmal?
Kazumi.
Kazumi, ich bin vergesslich mit Namen. Hm? Sind die nicht auch einfach nur im selben Clan? Oder sind die tatsächlich Schwestern?
Die sind, glaube ich, Schwestern. Ich bin mir aber jetzt auch nicht so hundertprozentig, aber ich glaube, die sind Schwestern. Und Kazumi und...
Aber ja, Hayate ist, glaube ich, der Bruder von Kazumi. Und das heißt...
Ja, der ist definitiv der Bruder. Das ist und dann spiele ich weiter und dann, ich weiß nicht, kennst du die... Helena kennst du wahrscheinlich auch noch, ne? Das ist diese blonde, immer so ein bisschen edel gekleidete Pussy.
Ja, die hat mal... War das nicht mal die Wrestlerin?
Oder ja, das war Tina.
Das jetzt? Okay.
Die sehen sich aber sehr, sehr ähnlich. Das kann man durchaus verwechseln. Vielleicht haben sie deswegen so extravagante Klamotten gegeben. Egal. Aber auch blond und groß.
Okay.
Die Kämpferin Kokoro, das ist ja diese Japanerin, die weiß nicht, was für einen komischen Stil die hat. Jedenfalls stellt sich heraus, die sind auch Schwestern.
Oh nein. Oder, oh ja, oder ich weiß nicht, wie ich reagieren soll.
Also, tut mir leid für Leute jetzt, die zuhören und die ich jetzt quasi gespoilert habe, aber das ist so lächerlich. Egal. Ja gut, man spielt ja Dead or Alive wahrscheinlich nicht wegen der Story, also das ist so bescheuert. Aber mir ist wieder aufgefallen, wie lang die Ladezeiten bei dem Spiel sind. Das ist einfach furchtbar. Also, manchmal sind die sehr kurz, manchmal sehr lang. Also jedes Mal, kommst ja immer wieder, wenn du einen Kampf gehabt hast, kommst du wieder raus ins Menü und dann musst du den nächsten Storypunkt auswählen. Dann hast du wieder eine Ladezeit. Aber um das Menü zu laden, hast du auch wieder eine Ladezeit. Und dann kommt eine Zwischensequenz und dann kommt wieder eine Ladezeit. Ah, das treibt mich in den Wahnsinn.
Lange Ladezeiten, ha?
Huh? Ja. Vielleicht würde es was bringen, das in einer der Next-Gen-Konsolen einzulegen. Weiß nicht, was sagst du dazu? Wie ist denn deine Meinung dazu?
Vielleicht fange ich erstmal an mit den Sachen, die ich neu gespielt habe.
Ja, genau, dann erzähl erstmal, was du gespielt hast.
Also an neuen Titeln, weil ich habe jede Menge Titel gespielt, die ich auch die vorherigen Wochen gespielt habe. Aber neu gespielt habe ich zum einen seit gestern erst Yakuza 7. Also Like a Dragon Yakuza. Oder Like a Dragon. Ich nenne es Like a Dragon.
Ja, dann denke ich, du redest über den Film.
keine Ahnung, ich mag den Namen halt lieber als Yakuza, weil...
Ja, ich weiß. Yakuza ist für die Serie sehr schlecht gewählt, finde ich.
Ja. Und auch hier wieder, weil, ja, du bist mal wieder Yakuza für, keine Ahnung, flotte 5 Minuten. und dann mal wieder nicht...
Mit es dem neuen,
ist wirklich interessant. Ich kann, ich weiß nicht, spoilertechnisch ist, schätze ich, das Spiel ganz interessant, weil die ganzen Sachen, die halt im Trailer gezeigt wurden und die halt quasi so den ungefähren Plot preisgeben von dem Spiel, das sind halt, keine Ahnung, 2 oder 3 Stunden Spielzeit. bis man ja, da hinkommt.
Weiß man ja eigentlich so grundsätzlich. Also wenn das jetzt so ist, also ich kenne, ich weiß ja jetzt nur, dass der, wie heißt der neue da nochmal, die Figur?
Der heißt Ichiban.
Ach genau, Ichiban, genau. Das ist so ein seltsamer Name. Aber der kommt ja
Das heißt wohl der Allerbeste oder
Nummer 1. Nummer 1, genau, Ichiban. Ichi ist ja 1 und Ban ist halt dann sowas wie ein Zählwort. Ja, ich weiß, dass der kommt, glaube ich, aus dem Knast raus oder in irgendeiner Form und
es ist quasi ganz schnell erklärt, technisch gesehen Spoiler für die ersten paar Stunden, aber wie gesagt, das wird im Trailer gesagt. Ja, also es fängt tatsächlich an in 2001, was ganz unterhaltsam ist, weil das ist tatsächlich dann kurz bevor Kiryu aus dem Knast kommt, weil der ist ja zwischen, weil der ist ja zwischen 1995 und 2005, glaube ich, im Knast gewesen.
Richtig, genau.
Und ja, das ist ganz lustig, weil sie haben nicht super viel gemacht, aber man sieht ein bisschen eine neue Ära, eine alternative Ära von Kamurocho.
Also 2001. Das ist
ganz unterhaltsam.
Ich dachte, das spielt in Yokohama, also hauptsächlich.
Es spielt hauptsächlich in Yokohama, aber es fängt in Kamurocho an.
Ja, okay, gut. Das ist ja ein Yakuza-Spiel. Das muss
ein bisschen anfangen.
ja.
Und es ist tatsächlich Silvester. Nein, ich habe was Falsches gesagt. Es fängt tatsächlich an Silvester 2000.
Ah. Oh. Ja, gut, okay.
Ich habe es jetzt nur nebenbei erwähnt, weil es ist ganz nett, weil man sieht dann tatsächlich einen halbgebauten Millennium Tower.
Ach ja,
glaube ich, vorher nicht gesehen hat, was ganz cool ist. Und das sind halt die schicken Details, die halt Yakuza ausmachen, dass man halt zwar immer irgendwie denselben Standort hat, aber der immer ein bisschen anders aussieht.
Ja, das hat aber, finde ich, so Wiedererkennungswert. Weißt du, so man kommt nach Hause.
Ah, das ist schlimm. Es gibt einen Punkt in dem Spiel, quasi tatsächlich bevor Ichi in den Knast geht, wo er irgendwie sagt, ich habe jetzt noch das letzte Mal Beef Bowls. Und dann sagt mir das Spiel, geh zu dem Beef Bowl Laden und ich weiß, wo der ist, auswendig. das ist ein bisschen schlimm, dieses sinnlose Wissen, was sich alles, wenn man genug Spiele spielt, an Dings. Ah gut, zur Story. Man spielt halt Ichiban, der halt irgendwie unterster Rang Yakuza, Tojo-Clan-Familie, bla ist. Ichiban ist tatsächlich quasi in einem Soapland aufgewachsen.
Okay.
Was, ich weiß nicht hundertprozentig, was ein Soapland ist, aber es ist mehr oder weniger die legale Version von einem Bordell in Japan, so legal, wie man das machen kann, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, genau. Das ist weil das ist ja in Japan, Prostitution ist ja in Japan verboten. Mhm. Und da gibt es dann halt super viele Möglichkeiten, um so ein bisschen drum herum zu kommen. Das ist genauso wie mit Pornografie, ist ja eigentlich auch verboten, aber durch die Zensur und also wenn man entsprechende Sachen, also es ist halt explizit beschrieben, was verboten ist.
War das in diesem Podcast oder den anderen Podcast, den ich mache, wo wir über Bukake gesprochen haben?
Ich kann mich nicht erinnern, dass wir über Bukake gesprochen haben, also von daher muss das ein anderer Podcast gewesen sein.
Weil Bukake ist, das weiß ich, eine direkte Reaktion auf diese japanische Pornozensur.
Ah, okay. Ja, okay, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Aber ich weiß zum Beispiel hier, die Tentakel-Hentais, die kommen halt, sind halt auch so da rausgebracht, weil du keine männlichen Geschlechtsteile darstellen darfst. Da nimmst du halt andere Sachen, die halt so ähnlich aussehen. Und deswegen gab es halt so einen Tentakel-Boom. Aber wir schweifen ab.
Ja, wir schweifen sehr oft ab. Auf jeden Fall, ich bin in einem Soapland aufgewachsen, weil quasi eine von den Mitarbeiterinnen hat ihn zum Leben gebracht und dann dort hinterlassen. Und hatte dann so quasi die sehr typische Aufbringungsstory. Und selbstverständlich, wie sich das für ein Yakuza-Spiel gehört, hatte er dann einen Mentor, eine Mentorfigur gefunden in einem Yakuza-Patriarchen.
Ja, darf ich kurz eine Frage stellen?
Ja.
Gibt es ein Soapland Management Minispiel?
Nein, das soll später ein anderes Management-Spiel kommen. Und okay. Was dich vielleicht interessieren wird, das Soapland, wo er aufgewachsen ist, ist das Shangri-La.
Ah, okay, da weiß ich, wo es ist.
Ja, von daher weiß man dann schon, wenn man sich mit Yakuza auskennt, das ist halt die Sache, man kann im Prinzip, also es ist im Prinzip wirklich ein Reboot, man muss keine vorherigen Sachen wissen, aber das ist zum Beispiel so ein Hinweis, so haha, dann weißt du zum Beispiel halt schon, was später passiert, weil 2001, egal.
Ja.
Du weißt halt schon vorher über kleine Plot-Details Bescheid. Nein, und auf jeden Fall ist er dann da quasi in einer sehr kleinen Tojo-Clan-Familie, den Arakawa-Clan. Ich glaube nicht, dass der vorher schon mal vorkam.
Arakawa sagt mir jetzt tatsächlich
nicht. Und ja, ist da halt so quasi nicht wirklich ein Gangster oder so und macht dann halt so mehr oder weniger die kleinen Sachen. Inklusive den Sohn von dem Patriarchen durch die Gegend fahren, weil er im Rollstuhl sitzt.
Ah, oh, okay.
Aufgrund von Details der absurd tragischen Backstory des Patriarchen. Also das werde ich jetzt nicht spoilern, aber man erfährt quasi mehr oder weniger, beziehungsweise man erfährt am Anfang sehr, sehr große Teile der Backstory von diesem Patriarchen. Und irgendwie hatte der nur Scheiße am Stecken. Also das ist, er hat sehr übles Peter Parker-Syndrom.
Oh, oh, okay.
Also dem sind einige schlimme Sachen passiert. Und ja, wie man dann vielleicht weiß, Ichiban ist ein sehr, sehr herzensguter Mensch und tatsächlich auch sehr anders als Kiryu, sehr ausgesprochen. Und ist dann auch im Prinzip nicht so super geeignet für das Leben, aber ist dann halt entsprechend ganz nett zu anderen Leuten, aber ist dann halt auch sehr aufopfernd zu dem Patriarchen. Also im Prinzip ist er so ein bisschen unbeliebt beziehungsweise schwierig, weil er nicht so richtig in das Leben passt, aber er ist halt so quasi der zweite Ziehsohn des Patriarchen und damit kommt er dann ganz gut durch. Mhm. Blöderweise erschießt aber jemand anderes von dem Arakawa-Clan jemanden von dem, ich glaube von der Omi-Allianz, ja. Oh. Die man ja kennt als quasi, wenn man Yakuza vorher gespielt hat, als quasi die großen Gegner des Tojo-Clans.
Genau, ist die West-Japan Gruppe, die in Osaka hauptsächlich.
Mhm. Und ja, da das quasi insbesondere für den Stand als kleinere Familie wahnsinnige Probleme mit der ganzen Sache, die da derzeit am politischen Laufen ist, bittet halt der Patriarch Ichiban quasi den Mord für den anderen Typen zu gestehen und für ihn ins Gefängnis zu gehen.
Mhm.
Was er auch tatsächlich quasi mehr oder weniger nicht freudig, aber halt aufopferungsvoll macht, weil im Prinzip da sieht er dann quasi seine große Chance, sich seinem Patriarchen zu beweisen, der ihm einst das Leben gerettet hat, blablub.
Mhm.
Und ja, er wird zu 15 Jahren verurteilt, aus 15 Jahren werden dann 18 Jahre. Oh. 2019 kommt er raus und freut sich darauf, alle wiederzusehen und hatte auch zwischendurch einen Brief von dem Patriarchen bekommen. Und ist keiner da.
Ja.
Ja, und während er dann quasi versucht herauszufinden, was passiert ist, merkt er dann, dass sein Patriarch ihn quasi mit dem Arsch nicht mehr anguckt und als er dann mit Hilfe eines der anderen Hauptfiguren quasi versucht, dem Patriarchen zur Rede zu stellen, wird er erschossen und wacht in Yokohama auf.
Okay, das ist der Anfang der Geschichte sozusagen.
Ja, wie gesagt, das sind die ersten 3-4 Stunden oder so, aber wer halt irgendwie einen Trailer oder eine Werbung von dem Spiel gesehen hat.
Ja, es ist, also ich habe sehr oft diesen einen Trailer gesehen, wo Ichiban halt vom Gefängnis abgeholt wird, wo erstmal gar keiner kommt, oder?
Ja.
Das ist auch so ein bisschen lustiger gemacht. Also ist es ja auch so, also ich meine, der Typ sieht ein bisschen alberner aus. Die Szenen, die ich bisher gesehen habe, waren immer ein bisschen albern. Ist Ichiban ein bisschen albern? Ja gut, der ist grundsätzlich, glaube ich, nicht ganz so ernst wie Kiryu wahrscheinlich. Wie ist er denn so als Figur?
Ja, das ist ganz interessant. Also, um deine Frage zu beantworten, Ichiban als Protagonist ist halt nicht direkt, ich würde sagen, unbedingt alberner in allem, aber er ist halt quasi sehr laut und sehr ehrlich, sage ich mal. Er ist halt so ein bisschen der, ich glaube, neumodisch würde man das Himbo nennen. Also er ist ein bisschen so der liebenswerte, laute Trottel.
Ja, also naiv.
Aber halt
ne?
herzensguter Mensch und so weiter und so fort.
Naja, gut. Und jetzt die große Frage, wie ist das Kampfsystem? Also wie findest du es? Also ist ja jetzt quasi ein neues, ne? Ist jetzt das Echtzeit-Kampfsystem, Echtzeit, ich meine, rundenbasierte Kampfsystem.
Ja, ja.
Wie findest du es?
Ich finde es bisher okay. Es sieht so aus, als dauert es noch eine Weile, bis es sich voll entfaltet. Es ist zum Beispiel tatsächlich so, das ist ja quasi eines der Details, Ichiban ist halt ein Dragon Quest-Fan. Und das ist tatsächlich ganz lustig, weil im Prinzip diese ganzen Fantasy-Sachen, die passieren erst ein bisschen später und darum wird er quasi am Anfang von einem seinen Kollegen gefragt, so von wegen, hey, wenn du es so einfach hast, irgendwelche Leute zu verprügeln, warum lässt du denen dann immer irgendwie so den ersten Schlag abbekommen? Warum nimmst du dann quasi so immer den ersten Schlag hin? Und er sagt dann so quasi, ah ja, Helden machen das so und so.
Das
eskaliert dann halt später, weil nach ein paar Sachen in Yokohama, nachdem er dann quasi mehr oder weniger zur Kenntnis kommt, dass sein Traum quasi, sein bisheriger Lebenspfad quasi im Arsch ist, als aufstrebender Yakuza, und er quasi ganz am Boden landet, will er halt jetzt quasi ein RPG-Held werden. Und da fangen dann halt erst die Sachen an, wo er dann auch quasi anfängt, irgendwelche Leute, gegen die er kämpft, als Monster zu sehen.
Ah, okay.
Was dann ganz lustig ist, weil zu dem Zeitpunkt hat man tatsächlich schon eine Party von Leuten und da ist dann irgendwie so am Anfang der Dialog, ah, der hat sich in ein Monster verwandelt, habt ihr das gesehen? Und die so, nö. Aber hey, wenn es dir beim Kämpfen hilft, dann ist das okay. Und das ist im Prinzip die Erklärung dafür.
Okay, das ist irre. Aber dann passt das ja auch so mit diesem Titel Like a Dragon, also Like Dragon Quest.
Ein bisschen, ja.
Ein bisschen. Ja. Dann ist da der Drache doch noch vorhanden. Weil ich glaube, Ichiban ist wahrscheinlich kein Drache, ne?
Ein Yakuza-Drache. Das ist tatsächlich etwas, was ich nicht spoilern will.
Oh, okay, gut, dann frage ich auch nicht näher nach. Dann,
Also das Thema von seinem Tattoo und der Bedeutung davon kam schon zu sprechen.
Ah, okay, gut, dann will ich da nicht weiter bohren. Ich will mich ja auch noch überraschen lassen.
Ja.
Aber ich werde es ja wahrscheinlich dann erst, ich glaube, Februar spielen dann.
Ich glaube, im März sogar, aber ich weiß es nicht genau.
Auch
wenn... Ganz ehrlich, ich meine, wenn du jetzt keine großen Probleme mit Yakuza 6 hattest oder so, oder mit Judgment, kannst du...
Judgment habe ich gar nicht gespielt. Muss ich noch spielen.
Ach so, okay. Kannst du es genauso gut auch auf der PS4 spielen?
Ja, also das ist... ich habe jetzt genügend anderes Zeugs erstmal zu spielen. Jetzt kommt ja sowieso jetzt erstmal Trails of Cold Steel 4. Dann ja, das neue Spider-Man. Ich habe noch eine ganze Kiste von Spielen hier liegen. Und Ja, Judgment muss ich auch noch spielen.
Na gut, dann kannst du genauso also, warten. Nee, dann ist okay. Ich sag nur, ich sag nur quasi schon mal als Spoiler für das nächste Segment dieses Podcasts, zumindest was Yakuza angeht, muss jetzt irgendwie keiner auf die Next-Gen-Version warten.
Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht. Das ist ja, ich meine, das Spiel ist ja so jetzt schon, weiß ich, wie lange ist das jetzt eigentlich schon draußen?
Fast ein Jahr. Ich glaube, es wurde ein bisschen verschoben und kam dann im Januar 2020 raus.
Also es ist definitiv kein Titel, der, glaube ich, für Next Gen schon geplant war oder dass die da irgendwas großartig gemacht haben. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen.
Aber ja, um auf das Kampfsystem zurückzukommen, wo du ja gefragt hattest. Also es ist im Prinzip ziemlicher Standard-JRPG, sage ich mal. Mhm. Also du hast halt eine Standard-Attacke und du hast dann Skills und du hast tatsächlich, das ist auch ganz lustig, weil natürlich das Erste, was ich dann nach dem Tutorial-Kampf gemacht habe, beziehungsweise weil das Tutorial es auch sagt, habe ich dann mal den Stat-Screen aufgemacht und da stand dann tatsächlich schon so Sachen wie Magic und Ice Resistance.
Okay, Magic habe ich mir schon irgendwie gedacht, dass das sich irgendwie transferiert. Wie darf ich mir Ice Resistance vorstellen? Wirft da jemand mit einer Cola oder sowas?
Habe ich bisher tatsächlich noch nicht gesehen. Und ich meine, andere Sachen, quasi Fire Resistance und so etwas, das kannst du dir natürlich dann vorstellen.
Ja, ja, ja. Ja gut, da werde ich ja dann halt auch sehen. Was sagst du jetzt? Also jetzt so dein Fazit zu dem Kampfsystem? Also magst du es jetzt oder vermisst du das alte Kampfsystem?
Ich sag mal, ich vermisse nicht das alte Kampfsystem, weil ich meine, das Kampfsystem von Yakuza ist gut, aber es ist immer ein bisschen Mittel zum Zweck, wenn du verstehst.
Ja. Ja, ja.
Es ist jetzt quasi nicht mein Lieblingskampfsystem oder so oder etwas, was ich jetzt wahnsinnig verteidige, auch wenn es hin und wieder mal seine Momente hat. Und entsprechend, ich befürchte, bei dem neuen Kampfsystem wird es etwas ähnlich sein. Da muss man mal gucken, wie viel sie dann später quasi machen mit wirklich den RPG-Sachen. Aber es ist halt quasi ein Standard-RPG-Kampfsystem, aber im Positiven würde ich sagen, es funktioniert mit dem Spielfluss von Yakuza. Also es ist jetzt, im Prinzip so, an dem Spiel ändert sich natürlich vieles, aber an dem Spielfluss, sage ich mal, ändert sich nicht viel.
Oh gut.
Also quasi diese Random Encounter, die du hast, die können auch durchaus in 30 Sekunden oder so vorbei sein. Es ist jetzt nicht so, dass du diese elendig langen Kämpfe hast, auch wenn, gut, da man Yakuza kennt, gehe ich davon aus, dass man mal später elendig lange Kämpfe hat, aber es ist jetzt nicht so, es ist jetzt nicht so, als würde das alles mehr Zeit in Anspruch nehmen, außer wenn du dir halt wahnsinnig viel Zeit lässt, weil trotz, dass sie sich die ganze Zeit bewegen und so im Kampf, ist es halt trotzdem noch ein rundenbasiertes System. Und ja, für alles andere muss ich halt einfach gucken. Wie gesagt, von allem, was ich sehe, ist es halt quasi trotz allem ein sehr Standard-JRPG-Kampfsystem. Was ich noch nicht freigeschaltet habe, ist dieses ganze Jobsystem. Vielleicht bringt das noch einige Unterschiede, auch wenn das gibt es ja auch bei ausreichend JRPGs.
Ja, ja, klar, wie darf ich mir das denn da eigentlich vorstellen? Na gut, wenn du es noch nicht hattest, kannst du ja auch nicht viel dazu sagen. Muss ja auch irgendwie transferiert werden in die reale Welt, sag ich mal.
Ich finde das eigentlich. Ja. Ich meine, das ist natürlich das Unterhaltsame. Du siehst natürlich trotz allem die ganzen Sachen quasi in den realen Versionen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich. Die Leute verwandeln sich nur in, auch nicht unbedingt in richtige Monster, sondern halt auch nur in quasi größere Versionen oder leicht monströse Versionen davon. Aber es ist halt immer noch diese, es hat so ein bisschen eine fast schon müllige Ästhetik.
Ja, ja, ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie hier South Park, Stick of Truth, weißt du, dass ich das alles so sagst irgendwie, hast diese Magic und dann siehst du, was wirklich eigentlich passiert. So stelle ich es mir jetzt so ungefähr vor.
Ja, es ist so ziemlich dasselbe, ja. Ja, ja. Also quasi als, keine Ahnung, du hast halt den einen Typen, dem du halt in Yokohama begegnest, weil du bist dann halt ganz unten und bist dann obdachlos und so und hast dann quasi einen obdachlosen Kumpel, der der dann Ichiban gerettet hat. Und der hat dann halt so Attacken wie, keine Ahnung, schlechten Atem, was dann halt die Defensive von einem Charakter runterfährt.
Ja, sowas mag ich.
Und er kann sich selber heilen, indem er sich mal kurz hinlegt. Was ich ganz gut finde.
Auto-Heal.
Also es sind halt solche Sachen. Und aber das ist dann halt auch das Lustige daran, weil du hast dann auch Sachen wie, keine Ahnung, die Gegner heißen dann so Sachen wie Capitalist Punisher oder Hungry, Hungry Homeless und solche Sachen.
Ja gut, das klingt schon mal sehr, sehr ansprechend, werde ich mir dann zu Gemüte führen.
Ja,
vielleicht
ja.
Sogar auch ein bisschen später im Jahr. Ich muss ja gucken, wie ich jetzt meine Spiele so ein bisschen organisiere. Ich muss sie jetzt mal angehen.
Mhm.
Aber das ist ja nicht das einzige Spiel, was du offensichtlich gespielt hast.
Ja, das andere Spiel, was ich neu gespielt habe, ist The Falconeer.
Was ist das jetzt eigentlich? Hab ich schon mal gehört.
Was, hast du schon mal Crimson Skies gespielt?
Ja.
Und solche Sachen. Das ist quasi so ziemlich, also es schlägt halt sehr in diese Kerbe von Crimson Skies, quasi so ein Arcade-Kampfflugspiel, aber nicht unbedingt im Sinne von so Sachen wie Ace Combat, sondern mehr halt so in Sache von Erster, Zweiter Weltkrieg. Mhm. Wie man halt bei Crimson Skies kennt, nur halt in einem Fantasy-Setting mit einem riesigen Falken.
Okay.
Auf dem du rumsitzt und rumfliegst und mit Blitzen um dich schießt.
Ja.
Und ja, damit ist es eigentlich schon ziemlich, das Spiel an sich ziemlich, ziemlich gut zusammengefasst. Was halt noch cool ist, ist halt die allgemeine Atmosphäre und sowas von dem Spiel. Es wurde entwickelt von im Großen und Ganzen einer einzigen Person.
Okay.
Namens Thomas Sala. Es ist untexturiert. Also im Spiel kommen keine Texturen und so vor, was auch ganz interessant ist, weil das Spiel ist dann tatsächlich auch nur, ich glaube, 4 oder 5 GB groß. Was heutzutage ja sehr selten ist.
Ja, das ist.
Und das Hauptsächliche sind dann wohl Soundfiles und so. Und es spielt halt in dieser Welt, die mehr oder weniger so eine Art depressives Fantasy Waterworld ist. Also du bist im Prinzip auf diesem gigantischen Meer unterwegs und die paar Leute, die es gibt und die Häuser und was auch immer, die hocken halt auf so ein paar Steinen und sowas rum, die dann quasi so ein bisschen aus dem Meer herausragen.
Mhm.
Und was wohl ganz interessant ist, da müsste ich tatsächlich ein bisschen weiterspielen. Es ist wohl tatsächlich dann so, als würdest du je nach Kapitel auch die verschiedenen Rollen von den verschiedenen Fraktionen auf dieser Welt ein bisschen genauer betrachten. Und das, womit man mehr oder weniger anfängt, zumindest nach dem Prolog, ist halt quasi so eine Art Minenarbeiterkolonie, die sich dann quasi damit über Wasser hält für die Menser. Das sind quasi die mehr oder weniger regieren über alles. Und quasi die sind die meisten, die das meiste Geld und die meisten Ressourcen haben. Und sich wohl auch ein bisschen mit den vergessenen Legenden und was auch immer von der Welt auskennen. Sind halt von denen abhängig und tatsächlich beginnt es dann damit, dass diese Kolonie schon ziemlich am Ende ist und dann halt noch quasi die Minenrechte verliert. Mhm. Und jetzt quasi versucht dann, sich mit anderen Methoden über Wasser zu halten, während sie gleichzeitig ihre eigenen Querelen haben mit irgendwelchen anderen Kolonien, die in der Gegend rumhängen. Und denen ist, würde ich mal vermuten, vermutlich teilweise auch nicht sehr viel besser geht. Ja, das ist dann halt das so und es ist halt auch dieses sehr, entsprechend ist dann halt auch die Atmosphäre so ein bisschen gemischt zwischen so leicht fantastischen Sachen, aber halt auch alles sehr, sehr rau quasi alles sehr diese ganze Seefahrerästhetik und was auch immer. Und alles ein bisschen apokalyptisch im Großen und Ganzen und dann halt umso mehr, wenn dann halt die paar Leute, die noch übrig sind, da ums Überleben kämpfen. Ja, für mehr muss ich mal schauen. Was ich ganz interessant finde, wo ich aber noch nicht hundertprozentig weiß, was ich davon halten soll, ist, weil Vögel Vögel sind und keine Flugzeuge, verhalten sie sich ein bisschen anders. Und du hast quasi so eine Stamina-Bar, wie man es halt von Sachen wie, keine Ahnung, Dark Souls und sowas kennt.
Zelda?
Auch, ja, ja. Und die ist dann halt so verantwortlich für so Sachen wie halt, wenn man Rollen machen will oder was auch immer. Aber ist dann halt auch tatsächlich, Stamina geht dann halt auch runter, wenn man weiter hoch, wenn man nach oben fliegt, was ja im Endeffekt Sinn macht. Vögel haben es vermutlich ein bisschen schwieriger, nach oben zu fliegen als nach unten. Und nach unten regeneriert dann die Leiste, weil Gravitation und so.
Ja, macht Sinn.
Aber angesichts dessen, dass die Spielgeschwindigkeit, wie es schon ist, ziemlich gering ist, ist das dann halt noch so eine Sache, die dann halt noch dazukommt. Und ich fand das halt insbesondere am Anfang, als ich das System noch nicht richtig geschnallt habe, so in den ersten Missionen ein bisschen anstrengend, weil man dann auch quasi, weil es ist quasi auch ein Open-World-Spiel mehr oder weniger, sind halt alles Missionen, aber alles auf einer Open-World und die Missionen fangen halt generell damit an, dass du halt erstmal zu diesem Missionspunkt fliegen musst. Und das dauert gefühlt eine Weile.
Oh.
Also du kannst schneller fliegen, du hast quasi so einen Dash, aber der kostet halt Stamina. Und jetzt habe ich tatsächlich ein paar Tipps gelesen, dass man da so ein bisschen so ein Flow zwischen Aufwärts- und Abwärtsfliegen entwickeln muss und mal gucken, wie es damit funktioniert.
Hm. Also du klingst jetzt nicht ganz so begeistert von dem Titel.
Ich meine, generell ist er mir sehr sympathisch, mir ist der Look sehr sympathisch, mir ist die Story sehr sympathisch. Allgemein, ich mochte auch Crimson Skies und sowas, von daher freue ich, war ich auch ein bisschen gehypt auf das Spiel. Ich muss halt noch echt gucken, wie es sich entwickelt, weil am Anfang ist es halt ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen zäh und ein bisschen langweilig und ich gehe mal davon aus, dass sich das durchaus ändert, wenn man ein bisschen weiterkommt, weil im Prinzip ist das auch so quasi das Verhältnis von diesen Spielen. Im Prinzip alle Flugspiele und so, bis auf sehr wenige Ausnahmen, fangen ja immer sehr flach an mit sehr einfachen Missionen und sowas. Das sind jetzt nicht so die dramatischen Sachen. Ich hoffe, dass es sich noch zu was Gutem entwickelt und generell ist es sehr unterhaltsam und gut gemacht. Meiner Meinung nach, selbst jetzt, es ist halt nur ein bisschen, halt teilweise ein bisschen sehr trocken, sag ich mal.
Naja.
Im Gegensatz zu dieser Meereswelt.
Okay.
Und mal gucken, ja, ob es dann noch etwas entwickelt. Und jetzt muss ich mal tatsächlich überlegen, ja gut, ich habe noch zwei andere Spiele neu angefangen, aber da komme ich vielleicht später kurz zu, rede mal später im Detail darüber. Um es jetzt ein bisschen zeitlich kompakter zu halten. Also ich hatte noch Gears Tactics angefangen, was jetzt quasi neu auf den Xbox-Konsolen ist, aber tatsächlich schon seit einer Weile auf PC raus war. Um es ganz kurz zu sagen, ein überraschend guter XCOM-Klon, wenn man das so bösartig sagen will, aber du weißt, was ich meine. Es ist halt exakt so wie die letzten paar XCOM-Spiele. Mit halt ein paar zusätzlichen Features beziehungsweise Eigenarten, die halt so ein bisschen mehr an der Gears of War-Welt angelehnt sind. Und tatsächlich ein sehr hübsches Spiel. Es sieht halt im Prinzip, selbst dafür, dass es quasi dieses rundenbasierte Strategiespiel ist, sieht es halt mehr oder weniger aus wie ein Gears of War-Titel. Bis auf kleinere Sachen. Und was ich sonst noch gespielt hatte an neuen Sachen, gerade überlegen. Und halt Tetris Effect Connected.
So, ja.
Was immer noch ein wahnsinnig gutes Spiel ist. Und jetzt hat es Multiplayer-Modi. Multiplayer-Modi, die man dankbarerweise auch gegen Bots spielen kann.
Ja gut, ist nicht immer ein Gegner da, ne?
Ja, ist nicht immer ein Gegner da. Und ja, es ist halt ein sowieso schon fantastisches Spiel, was jetzt noch zusätzliche Multiplayer-Features hat. Also im Prinzip an dem Hauptspiel hat sich nicht viel geändert. Was halt dazu kommt, sind die Multiplayer-Modi, die halt auch die jetzt halt auch erstmal, glaube ich, zeitexklusiv für Xbox sind und ich glaube dann im Sommer quasi dann auf allen anderen Plattformen erscheinen, auf denen es Tetris-Effekt gibt. Mhm. Und so oder so kann ich es nur empfehlen, weil Tetris-Effekt ist ein absolut fantastisches Spiel. Es gibt ein Review auf gamando.de.
Ja.
Mit Connected ändert sich nicht viel daran, außer dass jetzt halt die Multiplayer-Modi da sind und die sind im Allgemeinen sehr sympathisch. Ich muss noch den Connected-Modus ausprobieren, der quasi ein Koop-Modus ist.
Koop?
Den habe ich halt nicht in, da hatte ich mich halt noch nicht so richtig rangetraut mit KI-Bots. Die anderen da, Sachen. Hm?
Also wie darf ich mir jetzt da Koop vorstellen? Also ich meine, gegeneinander ist klar, aber Koop?
Das ist tatsächlich, es gibt dann einen Bossgegner, der halt ein KI-Boss ist.
Gemeinsam gegen einen, okay. Hm.
Und der spielt halt mehr oder weniger normal Tetris, aber quasi je nachdem, was für ein Boss das ist, gibt's halt verschiedene, wie soll ich sagen, nicht Power-Ups, sondern quasi Power-Downs, also quasi irgendwelche Handicaps oder so.
Mhm.
Die halt den anderen Spielern aufs Board geschmissen werden. Bis zu 3, oder ich glaube, es müssen, glaube ich, sogar immer 3 sein, aber wie gesagt, man kann zur Not mit KI spielen. Währenddessen quasi die menschlichen Spieler spielen mehr oder weniger normal Tetris und füllen quasi, indem sie Lines wegmachen, füllen quasi einen gesamten Meter auf. Mhm. Und sobald der Meter voll ist, werden quasi die 3 Spielfelder alle miteinander verbunden. Sodass quasi ein großes Spielfeld daraus wird. Und dann spielen alle 3 quasi abwechselnd auf diesem Board.
Ah, okay. Oh. Das führt sicherlich zu Streitigkeiten.
Ja, tatsächlich. Da hatte ich dann auch Interviews gehört mit den Machern des Spiels. Also sie versuchen das quasi mehr kooperativ zu halten und sie versuchen so ein bisschen die Streitigkeiten runterzudrehen. Wie gesagt, es ist halt auch rundenbasiert. Man kann halt nicht quasi gleichzeitig spielen, damit man sich nicht quasi gegenseitig immer im Weg steht und dann Sachen kaputt macht.
Ja, klar.
Und ja, quasi während diesem Modus kann man dann quasi den KI-Spieler attackieren und je nachdem, wie viele Lines man dann quasi zusammen wegmacht, bekommt er die dann quasi als Müll aufgeladen, bis er dann nicht mehr ist.
Naja.
Sieht auf jeden Fall sehr imposant aus, weil, ja, ist halt Tetris-Effekt, sieht alles sehr imposant aus. Womit ich ansonsten noch Spaß hatte, was ganz nett ist, ist, sie haben neben anderen Modi einen Classic-Score-Attack, wo dann tatsächlich die Regeln vom Spiel runter reduziert werden auf quasi das nicht das Original-Tetris, aber quasi das Tetris aus NES-Zeiten. Also du hast keine, du hast bestimmte Regeln bei dem Drehen von den Teilen, die ein bisschen nachvereinfacht wurden. Du hast keine Hard-Drops, du kannst Teile nicht drehen oder bewegen, sobald sie ein anderes Teil vom Board berühren. Du hast keine Hold-Funktion und so weiter. Was sie halt im Prinzip gemacht haben, weil das ist so mehr oder weniger das hauptsächliche kompetitive E-Sport-Tetris. Mhm. Also quasi E-Sport-Tetris wird dann mehr oder weniger mit dieser klassischen NES-Version gespielt, wo es halt all diese modernen Sachen noch nicht gab. Und das ist halt ganz cool, weil es ist halt dann halt schon sehr anders und tatsächlich wesentlich schwieriger als moderne Tetris-Spiele. Und es hat einen netten Soundtrack, der ein Remix ist. Leider nicht von dem klassischen Gameboy-Song, dessen Namen ich vergessen habe, den die meisten kennen, sondern halt vom NES-Tetris, was was eine Version von Dance of the Sugar Plum Fairies ist. Was man heutzutage mehr als Weihnachtslied kennt. Es ist dieses din 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 din. Wenn du das kennst.
Nicht weitersummen, sonst müssen wir hier GEMA-Gebühren zahlen.
Nee, das ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Lied ist, was inzwischen urheberrechtsfrei ist.
Ja, aber sagt man tatsächlich nicht.
Es hat einen wahnsinnig coolen, es hat einen sehr coolen Remix und ich hoffe, der Soundtrack wird dann irgendwann erweitert, um die Sachen, die in den Multiplayer-Sachen hinzukommen. Aber ja, wie gesagt, Tetris-Effekt gut, neue Multiplayer-Sachen sehen gut aus, selbst wenn sie schlecht wären, wäre immer noch Tetris-Effekt ein fantastisches Spiel. Muss ich auch gucken, wenn ich mal mehr menschliche Leute finde, mit denen ich zusammenspielen kann, wie der Koop-Modus oder so aussieht.
Welche Leute, es ist schön formuliert.
Im Gegensatz zu Roboterleuten halt.
Ja, davon haben wir ja genug hier.
Ja, ja.
Ja, aber ich habe auch, also du hast ja schon angekündigt beim letzten Podcast, dass deine neue Xbox ankommen würde. Ist sie angekommen? Also ich meine, ich gehe davon aus.
Ich konnte sie einschalten und sie funktioniert.
Ja, das ist schon mal schön. Ich denke mal, du hast ja auch ein paar Spiele drauf gespielt, wahrscheinlich Yakuza 7, oder?
Ich habe alle diese Spiele, von denen ich gesprochen habe, darauf gespielt und halt noch diverse andere Spiele.
Dann erzähl mal, wie ist sie denn? Du hast ja die Xbox Series X, richtig?
Genau, genau.
Große Version sozusagen.
Genau, Series X ist quasi die, ich würde tatsächlich sagen, die Hauptversion. Also quasi 4K-Technik, mehr oder weniger dieselbe wie bei der PS5.
Ja.
Zahlenmäßig ein bisschen stärker, bis auf die Speicherbandbreite, also die SSD und so, die bei der PS5 nochmal um einiges stärker ist. Ja,
hast du mal ausprobiert, wie das mit...
Das ist eine Konsole, sie spielt Spiele, das ist schon mal auf jeden Fall gut.
Hast du mal ein altes Spiel eingelegt und ausprobiert, wie es dann auf der neuen performt, auf der neuen Konsole?
Ja, absolut, absolut. Vielleicht um es generell zusammenzufassen, ich fand das Review von der Konsole von Polygon sehr gut, die gesagt haben, die Xbox Series X ist langweilig, aber auf eine gute Weise langweilig.
Ich denke mal, das wirst du spezifizieren müssen.
Das werde ich vielleicht spezifizieren müssen. Also ja, ich schätze die gewisse Enttäuschung, die zunächst kommt, insbesondere wenn man halt vorher schon in den letzten Jahren Xbox gespielt hat, ist halt, man macht die Konsole an, man richtet sie ein, was man, glaube ich, idealerweise über App macht. Ich weiß nicht, ob man zum Bus, aber es ist quasi der ideale Weg über App, also über eine Smartphone-App.
Eine Smartphone-App?
Mhm.
Irgendwie über die Konsole selbst?
Die Konsole sagt halt, du kannst jetzt diesen Code eingeben in der Xbox-App und dann kannst du da die Einrichtungssachen machen.
Okay, das wusste ich jetzt noch gar nicht. Was ist, wenn du kein Handy hast?
Ich glaube, du musst es nicht machen, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, muss ich zugeben.
Das habe ich noch gar nicht. Das ist jetzt eine ganz große Neuigkeit für mich.
Ich kannte es tatsächlich schon vorher. Dasselbe musste ich halt bei der Oculus Quest machen.
Okay.
Die kann man auch, die muss man tatsächlich über Smartphone einrichten. Und keine Ahnung, ich weiß ja nicht, ob du schon mal ein Amazon Echo, irgendein Alexa-Gerät hattest.
Ja, ich habe das Play-Ding, genau.
Das musst du ja, ich glaube, selbst das mit Display musst du ja über Smartphone einrichten.
Meine, ich habe jetzt da kein Smartphone verwendet für. Ich habe nachher eine App runtergeladen, um Features zu verwenden, wie die Kamera, um zu gucken, wie das ist. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also da weiß ich jetzt nicht genau. Allerdings ist das jetzt bei den Geräten natürlich wieder was anderes, weil du hast ja nichts zum Eingeben. Jetzt, wo du sagst, Sinn, auch bei einer Konsole das über ein Smartphone zu machen, weil du hast ja eine viel bessere Tastatur, sag ich mal.
Ja. Zumindest die, an die meisten Leute eher gewöhnt sind. Ich bin, glaube ich, mit beiden Sachen, beziehungsweise ich glaube, ich bin mit Konsole-Sachen eingeben so ausreichend gewöhnt, dass ich da nur minimal langsamer bin als mit dem Smartphone, weil Smartphone tippen habe ich nie so richtig gelernt. Ich konnte auch vorher Telefon nicht tippen auf der T9-Tastatur.
Ja, gut, okay. Das
ist jetzt und mit einer richtigen Tastatur ist es natürlich ein bisschen besser geworden, aber ich bin nicht so einer. Ich bin immer sehr beeindruckt, wenn du Leute siehst in Filmen oder selbst im realen Leben, die tatsächlich mit zwei Fingern gleichzeitig ein Smartphone bedienen, wenn sie irgendwas schreiben.
Ja, da kann ich, also bei der Zeichnergruppe, das ist jetzt schon wieder länger her, weil jetzt Corona-Pandemie ist, aber da sind ja auch vor allen Dingen so, ich sag mal, junge Mädels, wenn die mit dem Handy irgendwas tippen, da hast du das Gefühl, die legen da gerade so einen Marathon zurück. Die Geschwindigkeit, das ist schon ziemlich beeindruckend. Es gibt Leute, die das verstellen.
Ja, aber ja, wie gesagt, das ist halt quasi der ganze Sinn dahinter, warum du idealerweise die neue Konsole über diese App einrichtest. Ich musste tatsächlich nur mehr oder weniger meinen Account eingeben und dann halt sagen, ja, übernehmen alle Einstellungen, die ich schon vorher auf der anderen Box hatte, und ich glaube, dann war ich sogar schon fertig. Aber halt noch ein Update gezogen und ja. Das ist dann halt so die erste, in Anführungsstrichen, Enttäuschung, weil es ist halt kein neues UI oder so. Die Konsole startet halt und du siehst quasi exakt dasselbe, was man halt vorher gesehen hat auf einer Xbox One, wenn man die vorher bedient hat.
Ah, okay. Na ja, gut, das ist dann tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen, wenn man dann eine neue Konsole hat und hatte die Vorgängerkonsole, dann ist es vielleicht tatsächlich so ein bisschen ernüchternd, aber gut.
Ja, es hat halt nicht diese Magie von, jetzt gibt's hier jede Menge neue Funktionen und jetzt kann ich mir alle Optionen angucken und die durchgehen und Stunden daran verlieren, irgendwie an dem Ding rumzuspielen, und nö. Also es hat sich halt sehr, sehr wenig da geändert. Dynamische Themes gibt's jetzt ein paar. Das ist ganz nett, auch wenn es jetzt nichts daran ändert, dass die UI, ich sag mal, funktional ist. Hübsch ist sie auf jeden Fall nicht. Aber sie haben es tatsächlich über die Jahre inzwischen sehr hingekriegt, dass du im Prinzip auch alle Sachen ziemlich schnell kommst. Aber es ist jetzt halt nicht, wenn du es jetzt quasi vergleichst mit, ich weiß ja nicht, ob du inzwischen Videos gesehen hast von der PS5 UI.
Ich hatte mal was gesehen, aber ich habe, glaube ich, doch, ich habe es in einem Video gesehen, wo das Spiel war dann im Hintergrund irgendwie zu sehen.
Wo sie halt sehr viel geändert haben und was jetzt halt quasi wieder in vielerlei Hinsicht ein ganz neues Erlebnis ist, auch wenn ich teilweise gehört habe, dass da ein paar Features von dem vorherigen wegrationalisiert wurden, auch wenn das dann immer so Detailsachen sind. Keine Ahnung. Kann ich nicht viel zu sagen, denn ich habe keine PS5, ich habe eine Xbox Series X. Und da ist halt alles wie gewohnt. Und das ist so mehr oder weniger die Sache im Prinzip. Rein oberflächlich merkst du halt nicht unbedingt, dass du eine neue Konsole hast. Andererseits ist halt alles sehr viel schneller und responsiv.
Das ist ja schon mal etwas.
Also kannst halt sehr viel schneller durch die Menüs gehen, es lädt alles sehr viel schneller, die Konsole ist sehr, sehr viel schneller am Laden. Diese Sachen halt. Das ist halt so das anfangs etwas Ernüchternde. Ich meine, die andere ernüchternde Sache, über die ja schon viel geredet wurde, ist quasi bei der Xbox Series X der theoretische Mangel an großen neuen Exklusivtiteln, weil es gibt halt keinen. Ja doch, nein, im Moment gibt es keinen Xbox Series X exklusiven Titel. Es sollte einer, beziehungsweise neue Xbox Series exklusiven Titel, es sollte einer im Dezember kommen, der wurde jetzt verschoben. Hauptsächlich, weil Cyberpunk verschoben wurde. Ja, von daher muss man da ein bisschen warten und wie gesagt, das ist auch wieder im Prinzip eine Sache, die im Prinzip für beide Konsolen ein bisschen gilt, aber PS5 ist da halt voraus, weil da gibt es halt zumindest Dark Souls und Astros Playroom. Was dann zumindest schon mal zwei PS5-exklusive Titel sind.
Die Miles Morales, das kommt ja auch für die PS4.
Ja, genau. Und ich meine, gibt natürlich. Das ist halt das andere im Prinzip. Ich beschwere mich jetzt nicht über das Launch-Line-Up, weil es gibt im Prinzip jede Menge Titel, die man spielen kann. eben auch, weil es jetzt endlich mal wieder Abwärtskompatibilität gibt.
Ja.
Aber auch quasi unabhängig davon hast du halt, wenn du so geneigt bist, die Ubisoft-Titel, die man spielen kann, die einen lange genug beschäftigen sollten. Watch Dogs Legion und Assassin's Creed Valhalla. Yakuza 7 ist halt rausgekommen. Ah, jetzt.
Gibt genügend Stoff, ja.
Genau. Und das ist halt im Prinzip, das ist halt die Sache, wo es dann anfängt, Spaß zu machen. Es sind oft keine riesigen Unterschiede bei den Spielen an und für sich, aber quasi das Schlechteste, was du haben kannst bei der Konsole, ist, dass das Spiel genauso gut funktioniert wie vorher bei einer Xbox One X. Das
ist ja schon mal gut.
Aber im Generellen sind alle Spiele schneller, idealerweise hübscher, idealerweise laufen sie besser. Hm. Und das ist halt im Prinzip die Sache, es ist halt eher ein bisschen so, als würde man jetzt einen neuen PC oder ein neues Telefon kaufen.
Ja, ne?
Es ändert sich fundamental nichts und es ist ein bisschen langweilig in eine, ist jetzt sozusagen, aber ich würde es jetzt auch nicht mehr tauschen wollen, also ich bereue jetzt auch den Kauf nicht und gar nichts. Ich meine, insbesondere, wenn man in die Zukunft guckt, aber selbst jetzt ist es halt wesentlich unterhaltsamer, die Sachen zu spielen, weil, wie gesagt, das sind halt die kleinen Sachen. Wir hatten ja schon vorhin über Ladezeiten gesprochen.
Mhm.
Und es ist jetzt nicht so, dass es jetzt einen Punkt gibt, wo quasi, es ist nicht so, was teilweise Leute sich versprochen haben, alles lädt simultan und keine Ladebildschirme mehr und so oder so. Die Ladebildschirme siehst du halt noch, aber du siehst sie halt sehr, sehr viel kürzer. Und im Vorfeld hatte ich halt auch immer so gedacht, so, ja, war ich halt gewohnt an die Ladezeiten und habe mir jetzt nicht viel draus gemacht. Aber es läppert sich halt schon. Insbesondere, also Yakuza ist da tatsächlich das dramatischste Beispiel, weil da siehst du halt die Ladebildschirme und ich glaube, ich habe 2 Stunden gebraucht, bis ich mal einen Ladebildschirm lange genug gesehen habe, um zu sehen, dass quasi in der unteren Ecke deine Party quasi so als 8-Bit-Figuren dasteht. Und normalerweise lädt es so schnell, dass ich noch nicht mal den Titel von den Tipps lesen kann, die in dem Ladebildschirm sind.
Ja.
Und wenn man dann sieht, wie oft dieser Ladebildschirm quasi ganz kurz aufploppt und dann überlegt, dass das mindestens 10-20 Sekunden wahrscheinlich sind bei den vergangenen Konsolen. Ich weiß jetzt nicht, wie man sie in dieser Übergangsphase nennt.
Ja, das eine ist ja Next-Gen, das andere ist noch Current-Gen.
Ja, auch wenn tatsächlich wäre ja jetzt die Next-Gen inzwischen Current-Gen, aber wir können es jetzt im Moment noch so halten.
Ich sag mal, Next-Gen ist es, wenn es auf breiter Flur verfügbar ist und verbreitet. Kommt man ja noch schlecht an.
Aber wie gesagt, insbesondere bei den Ladezeiten, das sind halt einfach Sachen, die sich läppern. Die auf Dauer quasi, wo man auf Dauer quasi merkt, dass man viel schneller im Spiel ist und dass man das klingt jetzt überdramatisch, wenn ich sage, dass man seine Gewohnheiten umstellt, aber man gewöhnt sich halt angenehm schnell daran, dass du nur noch sehr wenige Ladezeiten hast.
Ja, klar. Ja, hast du denn schon einen Tischtennisball fliegen lassen oder Qualm aus deiner Xbox rauchen lassen?
Weder noch. Ersteres war ja ein Fake und bei zweiterem überlegt man noch, ob das ein Fake war.
Ja, das,
das ist tatsächlich noch eine umstrittene Story. Gut, bei dem Qualm gibt es wohl diverse Leute, wo es Fake war, weil sie quasi einfach durch die Konsole gewaped haben, was sehr gut möglich ist, weil die Xbox hat sehr viele Löcher und lüftet halt sehr von oben nach unten. Bei dem Originalvideo, was aufgetreten ist, weiß man es nicht genau. Ich meine, Konsolen gehen kaputt.
Ja, das ist es. War jetzt keine kaputte Konsole. Das war
ja, also ich meine, ich habe auch schon mal bei mir, ich habe auch schon mal einen PC gehabt, wo ich dann später Funken sprühen hatte aus dem Netzteil heraus. Von daher würde ich da jetzt keinem das Lügen bezichtigen, nur weil es so seltsam aussieht, wenn da Qualm rauskommt. Sowas kann halt passieren.
Definitiv. Das mit dem Ping-Pong-Ball, das war ja, wie du schon sagst, auch ein Fake, aber es ist halt so ein, ja, auf die Idee muss man erstmal kommen.
Ja, ja, ja. So. Aber es, zu der Wärme ist es halt tatsächlich, ich glaube, Digital Foundry hat halt herausgefunden, das ist halt die, ich glaube, zweitheißeste Konsole, die es gibt. Oh, die zweitheißeste. Neben der Xbox Series X, die, glaube ich, S, die nochmal irgendwie ein paar Grad wärmer ist. Aber halt irgendwie bei 60 Grad oder so.
Ja, gut.
Also, insbesondere durch die Art, wie das Ding gebaut ist, weil es ist ja im Prinzip, wenn man nicht die anderen Sachen sagt, kann man auch sagen, ein großer Kamin, ein großes...
Warum nicht funktioniert.
Ein großer Kühlturm, der halt alles von unten ansaugt und oben rauspumpt. Und es ist halt eine sehr große Fläche, wo sich halt die Wärme verbreitet. Ich meine, bei den vorherigen Konsolen sind das ja meistens so, dass die Hauptwärme quasi durch so ein quasi so an einem Punkt gesammelt ist und dann rausgepumpt wird, und hier hast du halt diese große Fläche. Von daher kann ich schon verstehen, dass man da das Gefühl hat, dass das Ding wesentlich heißer wird, als es vermutlich ist. Und es wird auch gut warm, aber ich habe jetzt mehrere Stunden gespielt ohne Probleme. Ich habe noch von keinen wärmebedingten Ausfällen gehört. Ich habe tatsächlich ein bisschen recherchiert wegen meinen eigenen kleineren Problemen. Und das ist immer schlecht bei Konsolen-Launches, weil das sollte man nicht machen. Man sollte sich nicht irgendwie in allgemeine Foren-Threads begeben, wenn irgendwie eine Konsole neu ist, um irgendwie seine kleinen Probleme zu finden. Weil dann findet man halt so Sachen wie, manche Leute hatten es dann, dass die Konsole von einem Tag auf den nächsten nicht mehr angeht. Und solche Sachen, weil jetzt halt quasi, ich weiß jetzt nicht, wie viele verkauft wurden, aber mehrere hunderttausend bis nicht sogar, keine Ahnung, eine Million Konsolen oder so jetzt neu auf dem Markt ist. Und
In UK waren das, glaube ich, 142.000. Das heißt, gerechnet dürfte das ja wahrscheinlich schon, keine Ahnung, 1 Million, 2 Millionen sein, am Endkunden gelandet sind.
Ja, aber da findest du jetzt halt natürlich auch Dutzende über Dutzende Konsolen, die nicht funktionieren.
Ja, klar. Das ist normal. Das hast du halt beim neuen Konsolenstart.
Ja, ja. Ich glaube, das größte Problem ist wohl, teilweise ist, glaube ich, der Blu-ray, das Blu-ray-Laufwerk nicht richtig verbaut. Das ist, glaube ich, das größte Problem, was ich bei den meisten Sachen gesehen habe. Das ist bei mir zum Glück nicht so.
Aber ich habe gehört, nicht gehört, Konsole. Die soll nämlich sehr, sehr leise sein.
Das ist tatsächlich so. Und ich meine, das war meiner Meinung nach auch vorher bei der Xbox One X so. Die hatte ich gar nicht gehört im quasi Wust der Nebengeräusche, die man halt so hat im Wohnzimmer. Und die neue hört man auch absolut nicht, außer halt das Blu-ray-Laufwerk. Aber selbst das hört man ja beim Spielen nicht. Das hört man ja nur einmal beim Installieren und dann ist gut. Also das ist auf jeden Fall so, ist sehr leise. Im Prinzip, das ist halt das, was ich meine. Es ist halt nichts bahnbrechendes Neues, aber in allen Dingen irgendwo besser. Selbst bei dem Controller, der jetzt natürlich im Gegensatz zu der PS5 keine bahnbrechenden neuen wahnsinnigen Features hat, ist es trotzdem der beste Xbox-Controller bisher. Was ich ganz interessant fand, weil ich hatte mir Sorgen gemacht, weil beim Xbox One-Controller war das D-Pad ein Kreuz, also einfach ein Steuerkreuz, was meiner bisherigen Meinung nach das einzige Ideal ist, dass man halt irgendwie ein Kreuz hat oder halt von mir aus auch Buttons in einer Kreuzformation, wie es halt bei den PlayStation-Sachen ist. Ja. Und das hatten sie jetzt halt wieder geändert in so eine Scheibe, was halt bei mir üble Erinnerungen an den Xbox 360-Controller und quasi so die billigen Zweit-Controller, die man so bekommen hat, wenn man bei einem Freund Nintendo gespielt hat, einen daran erinnern, aber das ist tatsächlich ein überraschend gutes D-Pad trotzdem, weil es fühlt sich immer noch sehr clicky an. Und was sie ganz clever gemacht haben, quasi die vier Himmelsrichtungen sind halt so ein bisschen angehoben, sodass sich das immer noch wie ein Steuerkreuz anfühlt, aber ich schätze, tatsächlich ist es so ein bisschen einfacher, die diagonalen Richtungen zu drücken. Abgesehen davon, dass halt, keine Ahnung, sich das Material besser anfühlt, sich das Ganze griffiger anfühlt und robuster und halt ein bisschen klickiger, was vielleicht nicht unbedingt jeder Fan von ist, aber ich mag's, wenn's ganz klicky ist. Und ja, ansonsten, ja, wenn ich jetzt halt so Spiele durchgehe, wie gesagt, Yakuza 7, denke ich jetzt, sind jetzt keine dramatischen Änderungen. Es ist jetzt im Gegensatz zu der PS4-Version bzw. Xbox One-Version, gibt es halt einen 60-FPS-Modus, der standardmäßig ist, und das ist natürlich cool. Andererseits ist es halt ein rundenbasiertes Strategiespiel.
Ich wollte gerade sagen, rundenbasierte Rollenspiele oder Kampfspiele, egal was, da sind die 60 FPS nicht ganz so relevant.
Nicht ganz so relevant, aber es ist trotzdem besser, als wenn man sie nicht hat.
Na gut, es ist grundsätzlich eine Verbesserung.
Ja. Und halt dazu diese wahnsinnig schnellen Ladezeiten. Ich habe jetzt keinen Vergleich gesehen, aber angesichts dessen, wie oft dieser Ladebildschirm quasi mal für eine Sekunde aufgeploppt ist und sofort wieder verschwunden ist, kann ich mir vorstellen, dass sich das halt im Endeffekt rentiert.
Okay, das ist natürlich... Wie sehen eigentlich die Spielehöhlen aus? Weiß ich nicht. Hast du überhaupt welche oder hast du nur die Spiele digital gekauft? Kann natürlich auch sein.
Ich habe eine Spielehülle. Ich habe die Yakuza 7-Hülle. Die auch ein Steelbook ist, aber das Drumherum ist quasi in dem üblichen Design und da haben sie tatsächlich nichts dran geändert. Weil es technisch gesehen ist es ja auch ein Xbox One-Spiel. Aber du hast halt so einen Streifen darunter, so einen schwarzen Streifen, wo steht Xbox One und Xbox Series X.
Okay.
Gut. Nicht Xbox Series S, weil auf der Xbox Series S kann man die Spiele nicht spielen, weil es keine Disk. Okay. Es ist kein Disk-Laufwerk.
Kein Laufwerk. Du musst digital kaufen.
Genau. Ansonsten ist das aber, kannst du aber natürlich auch im Spielemenü kannst du halt sortieren nach Spielen, die für die Xbox Series Konsolen optimiert sind. So kannst du das relativ schnell leicht rausfinden und tatsächlich war es halt so, dass ich jetzt vorher alle meine Spiele von der Xbox One inklusive den Smart Delivery oder Cross-Plattform-Titeln, wie man sie auch nennen will, auf einer Festplatte hatte. Auf einer externen und die hatte ich halt angeschlossen und das hat er halt sofort erkannt. Aber wenn man dann halt ein Spiel spielen will, was eine Xbox Series Version hat, sagt er halt, es gibt ein Upgrade. Und dafür muss dann halt das Spiel auf die interne SSD verschoben werden und es müssen halt Updates gezogen werden. Die tatsächlich überraschenderweise teilweise die Spiele kleiner machen als die Xbox One Version.
Das ist eigentlich gut.
Ja, es ist kein dramatischer Unterschied, aber es ist auf jeden Fall gut angesichts dessen, dass das ist halt die andere Sache, die tatsächlich in Zukunft wohl ein Problem sein wird. Man kann halt bei beiden Konsolen die Next-Gen-Version von Spielen oder die Next-Gen-Spiele kann man halt im Moment nur auf den internen Sachen spielen. Und ja, die 1 Terabyte von der Xbox Series X, die habe ich jetzt halt schon zu 75% voll. Mit, ich glaube, etwas mehr als einem Dutzend Xbox Series X-Spiele und noch 2-3 Spielen, die ich auf der SSD installiert habe, damit sie schneller laden können.
Gibt es Optionen, diese Spiele auch von Disk zu starten? Oder also keine Vollinstallation zu machen?
Man kann sie nicht von Disk starten. Spiele teilinstallieren gibt es theoretisch, aber machen nur sehr wenige. Was man machen kann, ist, wenn man tatsächlich keine allzu schnelle Internetleitung hat, ist halt, dass man die Spiele trotzdem auf eine externe Festplatte verschiebt. Nur kann man sie dann halt nicht spielen.
Ja, das ist zum Zwischenlagern.
Ja, man kann sie zwischenlagern. Bei der PS5 gibt es, glaube ich, interessanterweise das Feature noch nicht, aber ich hoffe, das kommt dann mit einem Update, weil kann ich mir schon vorstellen, dass das wichtig ist. Ich habe eine Gigabit-Leitung, damit habe ich jetzt keine so großen Probleme, weil im Prinzip von der Disk oder so installiert es auch nicht schneller. Aber ja, gut, das wird halt...
Hat, also wenn er jetzt eine langsame Leitung hat, ist das Disklaufwerk natürlich schon dann schneller.
Ja, bei mir war es vor kurzem bis auch so, aber ja, das ist halt dann so die Alternative dazu. Kann ich halt dann jedem auch ans Herzen legen. Ich glaube, unabhängig davon, welche Konsole er holt, irgendwie noch eine externe Festplatte daran und ja, dann halt die abwärtskompatiblen Sachen von der externen zu spielen. Wo man dann leider halt einen Großteil der ersparten Ladezeiten verliert, was schade ist, aber andererseits, was ich halt im Vorfeld gesagt habe, quasi der schlechteste Fall bei der Xbox Series X ist, dass halt Spiele sich genauso spielen wie auf der Xbox One X. Aber selbst im Idealfall unabhängig davon von den Ladezeiten. Also ich hatte jetzt halt endlich mal ein bisschen was von Jedi Fallen Order weitergespielt, was ich ewig hatte liegen lassen, weil das nicht auf einer stabilen Framerate läuft. Und jetzt läuft es auf einer stabilen Framerate.
Sie auch mal nachholen.
Was noch ganz cool ist bei der Xbox im Speziellen, ist Auto-HDR. Das heißt, bei Spielen, die kein HDR haben, wird das halt quasi über irgendeine KI, was auch immer Methode, drangefügt. Und insbesondere bei so Spielen wie Geometry Wars oder Sachen, die halt viele buntische Effekte haben, sehen dann halt die Spiele tatsächlich noch ein bisschen besser aus, unabhängig von der Leistung und den Ladezeiten, was ganz cool ist. Ja, tatsächlich, Microsoft hat es bei ein paar Spielen abgestellt, unter anderem wohl bei GTA 4 oder so, weil es da tatsächlich Probleme gab mit der Erkennung von den Farben und von der Interpretation von den Helligkeitswerten. Aber und man kann es halt auch, wenn man es nicht mag, kann man es halt auch manuell abstellen, aber generell lässt es halt das Bild ein bisschen besser aussehen. Was ich heute noch gespielt habe, was mich auch sehr beeindruckt hat, ist die Xbox Series X Version von Ori and the Will of the Wisps.
Ja, das performte ja auf der normalen X-Performance.
Ja, jetzt läuft es auf jeden Fall ohne Probleme. Und quasi im Standardmodus ist es jetzt quasi auf einer 6K-Auflösung gerendert und dann halt runtergesampelt auf 4K-Auflösung.
Okay.
Und auch wenn das Spiel halt theoretisch 2D ist, sieht es halt wahnsinnig, wahnsinnig gut aus. Also.
Version steht bei mir noch aus, aber ich habe Angst davor. Ich glaube, das wird wahrscheinlich performancemäßig nicht so gut laufen.
Ich habe Positives über die Switch-Version gehört. Die Switch-Version läuft wohl tatsächlich besser als die Xbox One-Version.
Okay, das wäre was. Na gut, ich krieg's ja im Dezember. Mal gucken.
Also da würde ich mir keine Sorgen machen. Und das sieht so oder so, sieht das Spiel absolut fantastisch aus, aber dann halt quasi jetzt nochmal extra scharf, in Anführungsstrichen. Ja. was halt noch zwei Sachen, die halt dann tatsächlich neuartig sind bei den neuen Konsolen, beziehungsweise bei der Xbox Series X im Speziellen, ist halt zum einen, dass Spiele mit 120 FPS teilweise laufen.
Ja, genau.
Das ist sehr cool, weil sehr flüssig. Andererseits, mein Fernseher unterstützt nicht gleichzeitig 4K und 120 FPS.
Das ist bei vielen Fernsehern aktuell so, ne? Das
habe ich gehört. Ja, bei den meisten, weil ich glaube, das kam jetzt auch erst das Feature, da braucht man noch, glaube ich, einen HDMI 2.1 Anschluss. Und daher hatten das die meisten Fernseher nicht. Also ich kann nur 4K-Inhalte bis 1080p abspielen und selbst da bin ich mir nicht sicher, weil teilweise stand bei meinem Fernseher, dass das nur 100 Hertz Panel hätte. Von daher sind es vielleicht nicht ganz 120 FPS. Aber es ist halt schon noch ein Stück responsiver und flüssiger. Was cool ist. Und insbesondere bei Dirt 5 als Rennspiel fühlt sich es halt noch ein bisschen geschmeidiger an. Andererseits ist das jetzt aber auch nicht so dramatisch, wenn man es nicht hat, weil es ist jetzt nicht so ein wahnsinnig großer Unterschied wie zwischen 30 und 60 FPS.
Der größere Sprung.
Ja. Und ja, muss man mal gucken, wie sich das Feature entwickelt. Das sind ja tatsächlich überraschend viele Spiele, die 120 Hertz Modi unterstützen, weil ich habe gedacht, dass wir wären tatsächlich nur ein oder zwei Spiele angesichts dessen, was das dann nochmal für zusätzliche Anforderungen sind, aber es sind jetzt tatsächlich ein paar Spiele.
Devil May Cry.
Genau, genau. Und mal sehen, da bin ich mal gespannt, wie sich das mit der Zeit entwickelt. Und dann gibt es noch ein anderes Feature, was Xbox-exklusiv ist, was ich cool finde, was aber leider noch nicht die meiste Zeit richtig funktioniert hat, was jetzt aber nach und nach am Kommen ist, ist das Quick-Resume-Feature. Ja, aber, also man kann halt quasi zwischen mehreren Spielen gleichzeitig wechseln, mit minimalster Verzögerung. Und dann direkt da weitermachen, wo man aufgehört hatte. Was aber meinem, gut, ich meine, die meisten Leute spielen halt maximal zwei oder drei Spiele gleichzeitig. Von daher, da sagen dann halt die meisten Leute, was bringt es. Was es bringt, ist diese Save States, die quasi gemacht werden, die halten auch, wenn man die Konsole komplett abschaltet. Also auch vom Strom trennt und so. Und dann ist es halt nochmal um einiges cooler, weil, ich habe heute die Konsole angemacht und habe Yakuza 7 gewählt und war innerhalb von, keine Ahnung, 15 Sekunden, 10 Sekunden an dem Punkt, wo ich gestern Abend aufgehört hatte.
Naja, das, ich liebe das ja bei der Switch halt, da ist es ja quasi auch, Switch kann es halt vielleicht komplett vom Strom nehmen, technisch gesehen ja immer noch ein Handheld. Hm. Back ist funktioniert die Konsole nicht mehr. Aber das mag ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Das heißt, schaltest das Ding ein und bist du wieder da, genau da, wo du machst direkt weiter.
Ja, und das ist, wie gesagt, das ist auch wieder, ich denke, wie bei den Ladezeiten, ist es halt so eine Sache, die jetzt halt nicht spektakulär ist und wo man am Anfang nicht groß drüber nachdenkt, aber es macht halt viel aus. Selbst wenn man bedenkt, gut, du hattest jetzt, man hatte jetzt die wahnsinnig guten Ladezeiten gesehen bei hier Miles Morales auf der PS5, also beim Spider-Man-Spiel, wo das dann kaum einen Unterschied macht, aber man muss halt noch zusätzlich bedenken, das wird halt leider wahrscheinlich trotzdem die Ausnahme sein. Du kennst das ja sehr gut, wie das ist, wenn dann irgendwie noch 50 Logo-Bildschirme vorher kommen von den diversen Entwicklern, die ein Spiel machen und so.
Das ist online mit dem. Ich meine, das würde wahrscheinlich jetzt auch länger, schneller laden, aber ich habe einen Ladebildschirm und dann noch die gerade wieder hier.
Aber ja, das ist halt cool, wenn du da sofort drin sein kannst, ohne dass du die Konsole auf Standby halten musst und halt mit mehreren Spielen gleichzeitig.
Ja, gut, mit den mehreren Spielen gleichzeitig jetzt irrelevant, weil ich immer nur einen gleichzeitig spiele. Ich will das immer erst dann. Aber dass du direkt drin bist, das ist super. Wie gesagt, das nutze ich ja bei der Switch. Das ist ja, man nutzt es aber auch so intuitiv. Das hat den Nachteil, dass du das Intro von einem Spiel nicht mehr siehst. Also ich meine, ich habe ja jetzt schon jahrelang mit der Switch dann, ich weiß nicht, ob du das dann halt auch kennst, das ist, ich weiß gar nicht mehr, wie das Spiel anfängt, weil das siehst du ja nur ein einziges Mal, weil zumindest bei mir ist es ja so, ich spiele ja dann immer ein Spiel durch, bis ich es dann beendet habe und dann geht es zum nächsten Spiel. Und so sehe ich jetzt die Intros immer nur ein einziges Mal, also wenn es jetzt zum Spiel ist. Ich meine, Mario Kart oder das lege ich ja öfters mal ein, also da wechselt man ja mal. Mhm. Aber so jetzt vom Rollenspiel, dann bist du durchgeführt, ich sehe das Intro nur einmal. Dann weiß ich auch nicht mehr, wie das Spiel angefangen hat. Bei anderen Spielen, jetzt auf PlayStation, also PlayStation 4, sehe ich ja ein Intro immer wieder und dann kennt man das. Das brennt sich dann so ein bisschen ein. Deswegen, also es ist ein bisschen negativ, aber es ist positiv, weil du bist sofort wieder drin. Das ist schön, es ist schon ein tolles Feature.
Ja, ich meine, es gibt sicherlich ein paar Intros, die man dann bei sowas vermisst, aber die meiste Zeit ist das nicht so. Also ich erinnere mich zuletzt an Mafia Definitive Edition, was ich ja gespielt hatte, da hattest du ewig dieses nicht allzu lange, aber trotzdem auf Dauer fühlt es sich an, als würde es ewig dauern, so ein Ladebildschirm, wo halt man das 2K-Logo sieht und dann hört man einen Schuss und dann sieht man, dass das 2K-Logo auf einer Patrone gestanzt ist und die fliegt dann durch die Gegend und dann fliegt sie einem entgegen und dann sieht man das Logo von Hangar 13 oder wer auch immer das gemacht hat. Und das sind halt immer, keine Ahnung, 15 Sekunden meines Lebens.
Ja, also die meisten Sachen vergessenswürdig. Ich meine, es gibt ein paar Sachen, die mich immer wieder gefreut habe, also bei den vielen Tales-Spielen, weil das manchmal sehr, sehr coole Intro-Musikstücke auch haben. Lasse ich das meistens sogar laufen, weißt du, dann gibt man das nicht. Aber tatsächlich die meisten Sachen, ey, wenn ich dann denke, zum Beispiel, keine Ahnung, ich denke jetzt komischerweise an Vice City auf der PlayStation 2, diese Ladebalken.
Oh ja.
Und, boah, ist, ich meine, da kommen die Ladezeiten ja noch dazu.
Mhm.
Kann man sehr gut drauf verzichten. Also da ist es cooler, wenn man dann direkt einfach wieder drin ist im Spiel.
Ja, ja. Und halt auch quasi wirklich exakt in dem Moment. Also ich würde mich trotz allem nie darauf verlassen, es irgendwie nur auf diese Quick-Resume-Safe-States laufen zu lassen.
Mache ich auch. Ich mache immer, wenn ich in Switch spiele, ich meine, ich weiß es, ich meine, ich lasse mich schon fast so drauf, aber ich speichere immer noch manuell.
Ja. Also da werde ich auch bleiben und da werde ich mich nicht von abbringen lassen, aber trotzdem ist es halt cool, wenn man selbst diesen Schritt überspringt. Dass ja, man halt irgendwas überspringen muss. Bei Yakuza ist es halt, man startet halt und dann will er nur einmal, dass man A drückt, weil er meint, der Controller wäre nicht mehr da, weil er zwischendurch mal nicht da war und dann ist man wieder im Spiel. Und ja. Einzig doof ist halt nur, sie hatten jetzt quasi kurz vor dem Launch der Konsole noch irgendeinen anscheinend schweren Bug mit der Sache entdeckt, weshalb sie das tatsächlich zum Start abgeschaltet hatten und es jetzt erst langsam wieder einschalten. Also es kommt jetzt nach und nach bei diversen Titeln. Es gibt diverse Titel, wo das noch nicht funktioniert. Und das ist dann jetzt halt gerade im Moment ein bisschen doof, weil normal musst du dann auch davon ausgehen, dass so ein Feature immer funktioniert. Sonst ist es nicht viel wert, würde ich behaupten.
Das wird ja gepatcht, ich sag mal, besten User, die ja dann wahrscheinlich erst im nächsten Jahr dann dazukommen. Ich meine, wir sind ja jetzt quasi die Early Adopter, ne? Also Adopter. Early Adopter? Adopter?
Ja, doch, Early Adopter.
Da muss man halt damit rechnen, dass einige Dinge noch nicht so funktionieren, wie sie funktionieren. Das kommt dann halt nach und nach und dann muss ich halt darauf einstellen, dass das wird dann halt in Zukunft kein Problem.
Ja. Oh, war jetzt halt quasi nur doof. War halt auch nur noch ein zusätzlicher Dämpfer bei dem quasi neuen Launch-Konsole.
Ja, okay.
Dass man halt dieses eine Feature noch nicht hatte, aber es scheint so, als wären sie relativ schnell dahinter. Das scheint auch nicht mit System-Updates zusammenzuhängen. Also ich habe jetzt quasi tatsächlich am Wochenende ein paar Spiele mehr gehabt, wo das vorher mit dem Quick-Resume nicht ging. Eine andere Sache, die dann wahrscheinlich irgendwann auf dem Systemlevel gepatcht werden müsste, beziehungsweise was ich ideal fände, ist halt, du kannst halt, es gibt keine genaue Zahl, wie viele Spiele man quasi gleichzeitig in diesem Quick-Resume-Speicher halten kann. Das ist halt quasi ein Teil von dem Festplattenspeicher, wo es halt direkt quasi der RAM-Speicher reingeschrieben wird.
Gehe davon aus, also zumindest so wie ich das gelesen hatte, hängt das von der Größe ab. Also das kann man, glaube ich, gar nicht genau. Große Titel hat, die nehmen, glaube ich, mehr Platz weg von dem Speicher.
Ja, das, was spekuliert wurde, ist halt quasi, weil das ist wahrscheinlich das, was bei Quick Resume gespeichert wird, ist wahrscheinlich ein Update von dem RAM-Speicher. Und das ist halt natürlich bei den Xbox Series-Titeln mehr, weil halt jetzt mehr RAM-Speicher in der Konsole ist. Und eben bei Xbox One, Xbox 360, Xbox-Titeln dann entsprechend weniger. Und entsprechend kann man dann mehr Titel speichern. Das Doofe ist halt, dass man nicht sieht, welche Titel irgendwie in Quick Resume oder so gespeichert sind. Und dass wohl einem auch nicht gesagt wird, wenn irgendwie ein Titel rausfliegt, aus diesem Quick-Resume-Speicher.
Kommt vielleicht noch.
Ja, ich hoffe, dass das noch kommt oder dass irgendwie eine Funktion kommt, dass man quasi einen Titel anpinnen kann. So dass der quasi nie in Anführungsstrichen verloren geht, weil ich spiele tatsächlich des Öfteren mehrere Spiele gleichzeitig, insbesondere jetzt gerade.
Ja, gut, da müsste man aber dann das auch, das müsste man definitiv dann limitieren, weil wenn du sagst, naja gut, dann pinne ich das an, das, dann fängst du ein neues Spiel an, dann geht das nicht, weil es sind ja schon alle.
Ja, klar, und jetzt im Moment ist es halt quasi dann, wenn der Speicher voll ist, wird dann halt das Älteste aus dem Speicher rausgelöscht. Nur wird man halt nicht darüber informiert. Und fairerweise tatsächlich mache ich es jetzt so bei Yakuza, dass ich dann immer quasi, wenn ich ein anderes Spiel starte, zwischendurch kurz Yakuza starte.
Damit es drum bleibt.
Ja, und das ist halt auch etwas, was sehr positiv für die Konsole ist, dass das so schnell geht, dass ich das mal gerade nebenbei machen kann, wenn ich eigentlich ein anderes Spiel spielen will.
Ja, gut, ich hoffe, die so eine Pin-Funktion kommt dann relativ schnell. Dann muss
ja, das wäre definitiv cool, aber es ist auf jeden Fall ein sehr nettes Feature und das ist im Prinzip halt das, was jetzt gerade aus Ermangelung an neuen hübschen Titeln ist. Ich habe jetzt tatsächlich auch, glaube ich, kein Titel mit Raytracing, von daher kann ich da leider nicht so viel zu sagen.
Yakuza 7 dürfte kein Raytracing haben.
Nee. Ich meine, von dem, was ich bei Miles Morales und bei Watch Dogs Legion gesehen habe, sieht sehr gut aus. Selbst auf Konsolenlevel, wo immer so ein bisschen der Zweifel war, wie gut das überhaupt geht, angesichts dessen, wie schwer sich PC damit tut.
Ja, genau. Das ist ja auch hier bei McCry ist das ja wohl irgendeine Einstellungssache. Ist Einstellungssache. dass du dich da quasi entscheiden musst, ob jetzt mit Raytracing oder halt jetzt mit einer hohen Framerate. Das dann wohl doch ein bisschen Performance-Grenzen erreicht.
Ja. Aber und quasi das ist jetzt gerade im Moment meine größte Sorge bei Next Gen, abgesehen davon, dass man halt wahrscheinlich viel mit Speicher hin und her schieben muss, ist halt diese Sache. Das ist natürlich cool, dass du jetzt in so vielen Spielen irgendwie die Auswahl hast zwischen mehr Performance und mehr hübsch, sage ich mal. Aber andererseits, ist halt eine schwierige Entscheidung. Quasi, ja. Wenn ich jetzt eine, quasi bei den Spielen, die ich habe, wo es tatsächlich diese Funktion dann auch bei den Xbox Series-Spielen gibt, ist es meistens für mich relativ einfach. Wenn ich mir jetzt halt mal wieder Spider-Man Miles Morales angucke, ist es schwer. Weil du kannst dich halt entscheiden zwischen 60 FPS oder Raytracing.
Ja, also ich muss ja sagen, ich mag tatsächlich überhaupt nicht diese Einstellung, weil zumindest auf Konsole, beim PC, hey, da gehört es einfach dazu. Vielleicht ist auch der Grund, warum es mir nicht so gefällt, weil das so ein PC-Ding eigentlich ist. Ich möchte mich nicht entscheiden. Ich möchte das Spiel so spielen, wie der Hersteller sich das vorgestellt hat. So kann das ja auch so, weil das ja nur eine Hardware ist, kann das ja genauso, also so nah wie möglich an diese Vision von ihm herantragen, der Konfiguration dieser Hardware. Jetzt wir Spieler jetzt auf der Konsole auch noch entscheiden müssen, ja, was wir jetzt davon. Ich meine, die meisten werden, ich sag mal, wahrscheinlich 90% werden sagen, ja, ich möchte diese Entscheidung treffen, weil ich möchte lieber eine bessere Framerate haben als Raytracing oder sowas. Allerdings, ich weiß nicht. Ja, mal gucken.
Keine Ahnung. Ich mag generell die Entscheidung, weil ich meine, hatten wir jetzt ja auch bei Yakuza, als ich gesagt habe, kann man genauso gut die PS4-Version spielen. Da ist es halt auch möglich, bei der neuen Version das mit 30 FPS zu spielen und dann halt in der vollen 4K-Auflösung. Und ich habe mich dann halt für trotz allem für die 60 FPS entschieden, weil es läuft halt trotzdem in einer mehr als HD-Auflösung. Und mein Fernseher ist klein genug, dass ich da jetzt nicht irgendwelche Artefakte oder so finde, wenn das nicht hundertprozentig auf 4K läuft. Von daher, ich entscheide mich da gerne. Das Problem bei mir ist nur, bisher war halt die Entscheidung einfach und jetzt ist es halt schwieriger.
Ja, gut. Bei mir wird es noch einfacher, weil ich habe ja keinen 4K-Fernseher. Also.
Ja, aber dann hast du halt eben die Sache mit eben dem Spider-Man-Beispiel. Ja. Ich meine, Auflösung ist mir auch relativ egal. Auf Auflösung kann ich auch die meiste Zeit eher verzichten als auf Framerate. Aber wenn dann halt grafische Features weggehen und auch tatsächlich Features, die durchaus substanziell zu dem Look beitragen. Und wenn ich dann überlege, ich hatte jetzt auch keine großen Probleme, das vorherige Spider-Man mit 30 FPS zu spielen, aber andererseits 60 FPS sind 60 FPS.
Mhm. Ich weiß auch gar nicht, wie sind denn die Einstellungsmöglichkeiten bei Miles Morales?
Ja, quasi zwischen 30 und 60 FPS und bei 30 FPS bekommst du halt Raytracing und ich glaube in 4K ist es in beiden Modi tatsächlich sogar. Ich weiß gar nicht, ob es sonst viele Unterschiede gibt. Ich schätze so Sachen wie Schattenauflösung und so, die mir die meiste Zeit auch wieder egal sind, aber ne? Wenn es halt so etwas ist, was den Look aufmacht, ich meine, vielleicht ist das auch die Sache. Vielleicht ist es im Endeffekt bei den meisten Spielen tatsächlich egal, weil ich glaube,
wahrscheinlich schon.
Ich glaube, bei Spider-Man, das mit dem Raytracing kommt halt auch viel daher, dass man halt in New York durch die Gegend springt und schwingt.
Naja,
wo es halt sehr, sehr viele spiegelnde Oberflächen gibt, wo das schon einiges mit dem Look mehr her hat.
Obwohl Miles Morales ist ja jetzt in Harlem, ne? Da sind, glaube ich, nicht so viele spiegelnde Gebäude.
Ja, aber du kannst ja trotzdem in der alten Map.
Kommt man da in die alte Map rein?
Ja.
Ja, wahrscheinlich. Gucken.
Und ich meine, ich habe mir Technikvergleiche angesehen. Es ist schon ein Unterschied. Und es ist schon sehr cool. Und ja. Wie gesagt, vielleicht ist es auch kein so großes Problem bei den meisten Spielen, weil bei den meisten Spielen ist es dann, keine Ahnung, nicht so ein großer Unterschied. Und du hast ja auch so Sachen wie, keine Ahnung, Dirt 5 hat kein Raytracing, aber da gibt es halt trotzdem schöne Reflexionen, weil wenn man mit dem Auto fährt, von der Perspektive ist da halt Greenspace Reflections nicht ausreichend.
Ja, ne.
Und da sieht man keinen großen Unterschied, bis auf sehr wenige Ausnahmen.
Ja, gut. Mal sehen, was die Zukunft des Gamings noch so bringt in den nächsten Jahren.
Durchaus. Ja. Also ich sehe auf jeden Fall jetzt mit der Xbox Series X der Sache sehr positiv entgegen. Ich bin damit sehr zufrieden. Das Einzige, was ich tatsächlich noch klären muss, ist, bei der Wärmeentwicklung bin ich zwar recht zuversichtlich, dass es nicht allzu schlimm sein wird, aber ich bin trotzdem ein bisschen paranoid und darum steht jetzt tatsächlich meine Xbox Series X nicht im Schrank, sondern quasi auf dem Schrank.
Ja.
Weil sonst zu wenig Platz nach oben ist und ich das Ding nicht seitwärts stellen will, weil seitwärts sieht es hässlich aus. Und nach oben, und wenn ich es nach oben stelle, weiß ich nicht, ob da, ich glaube, 4 Zentimeter oder so nach oben hin reichen, dass die heiße Luft sich ausreichend verteilt. Ich denke, es wird wahrscheinlich nicht so schlimm sein. Aber ja, sind 500 Euro. Ist teuer, da will man nicht, da will man nichts riskieren, ne?
Ja, gut, ich werde überhaupt keine andere Wahl haben. Ich kann nichts mehr im Schrank. Alle zukünftigen Konsolen werden außerhalb Schranke. Mit Switch steht ja auch aktuell vor dem mehr Platz.
Aber ja, ist tatsächlich interessant, dass das ist durchaus eine Überlegung. Jetzt mit den neuen Konsolen mal gucken, ob sich das ändern wird, ob da mal irgendwann kleinere Versionen von rauskommen werden.
Wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich wieder Slim-Versionen geben, denke ich mal.
Ja, auch wenn, wahrscheinlich, aber es ist tatsächlich jetzt am Grad ein bisschen schwer zu überlegen. Ich meine, wenn man sich die Sachen von innen anguckt, bei der Xbox Series X ist es halt dieser gigantische, ich will sagen Ventilator, ist das das richtige Wort? Ich will auch nicht Propeller sagen.
Ventilator ist schon richtig.
Der halt quasi die Luft von unten nach oben zieht, um das Ganze zu kühlen. Und bei der PS5 ist es halt, dass mehr oder weniger der Großteil der Konsole einfach nur quasi ein Metall-Heatsink ist.
Ja, das ist bei diesem Teardown-Video, was, ja. Aber die Konsolen wurden immer kleiner. Ich meine, überleg dir, was jetzt für eine Hardware in der Switch drin steckt, wie klein die aktuell ist.
Mhm.
Zu PlayStation 2-Zeiten undenkbar. So.
Ja, klar. Aber bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt. Trotz allem muss ich aber auch sagen, Xbox Series X zumindest ist kleiner als ich dachte, aber halt trotzdem groß. War halt klobig. Also sie ist, es liegt halt hauptsächlich an den anderen Dimensionen. Sie ist halt im Prinzip in der Breite und der Tiefe ist sie wesentlich kleiner als die anderen Konsolen und auf der Seite ist sie jetzt auch nicht so viel größer, aber es sind halt diese Dimensionen alle zusammen, die es ausmachen. Es ist ja, wie Leute herausgefunden haben, passt ja ein GameCube exakt auf eine Xbox Series X drauf.
Oh.
Also ich glaube, eine Xbox Series X ist tatsächlich so groß wie etwas mehr als zwei GameCubes aufeinander.
Das ist interessant.
Mal gucken, ob die Slim-Version dann quasi ein GameCube ist.
Kann sein, wer weiß.
Wer weiß, wir werden sehen.
Alles gut. Ich höre, du bist sehr zufrieden mit der Xbox Series.
Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich kann jetzt nichts Spannendes sagen, ich kann jetzt nicht Wow sagen, aber ich meine, das ist ja im Prinzip das andere, was man da drunter sehen muss. Im Endeffekt sind die Dinger ja da, um Spiele abzuspielen.
Ja, genau.
Ja. Und im Prinzip alles, was ich bisher spielen kann auf der Xbox Series X, ist mindestens genauso gut, wenn nicht besser. Von daher, das ist schon mal sehr positiv und für die Zukunft gerüstet zu sein, ist auch sehr geil. Und ich meine, was mich bei beiden Konsolen halt sehr freut, ist, weil ich meine, die letzte Konsolengeneration, die war ja tatsächlich in einigen Dingen ein bisschen rückschrittlich im Sinne von Prozessorleistung und sowas.
Da müssen wir jetzt erstmal abwarten, was für Spiele überhaupt noch kommen. Ich meine, Cyberpunk steht ja noch aus, aber mal gucken, ob das jetzt wirklich dann im Dezember kommt oder nochmal ein bisschen später. Ja. Wir werden sehen und werden dann noch sehen, also und die anderen Spiele, die noch kommen. Ich meine, das ist das Einzige.
Ja, was ich sagen wollte, ich meine, die letzte Konsolengeneration war ein bisschen sparsam von den Zahlen her, von der rohen Leistung und jetzt ist es halt tatsächlich, dass relativ auf High-End getrimmt sind. Ich meine, klar, mit PCs bist du natürlich immer ein Stück weiter, aber halt für das Doppelte und Dreifache.
Ja.
Aber dann können sich halt diese ganzen Leute, die irgendwie 2000 Euro PCs haben, auch freuen, dass die Konsolen sie jetzt nicht mehr ganz so weit zurückhalten.
Ja, jetzt weil da die Konsolen auch im 4K-Zeitalter angekommen.
Da bin ich zugegebenermaßen immer noch ein bisschen skeptisch, weil weiß nicht, ob 4K jetzt die große Priorität ist für mich.
Ich tatsächlich nicht, aber ich habe auch keinen 4K-Fernseher. Also.
Ja. Ich habe einen und es ist schon hübsch, aber ist halt die Frage, man weiß es nicht, ob man es nicht in andere Sachen investieren müsste, aber ich schätze, da sind wir auch, glaube ich, vielleicht nicht die idealen Experten, um darüber zu reden, wie man irgendwelche Programmressourcen besser nutzen könnte in Spielen.
Das, wohl wahr. Obwohl wir aber jetzt keine Spieleentwickler.
Ja, aber ich habe... ist gelogen. Ist gelogen. Ich habe schon diverse Browser an die Limits ihrer Leistung gebracht. Aber das war dann eher ein Versehen.
Ja gut, okay. Ja klar, das... Das ist dann halt eine andere. Dann bedanke ich mich, dass du mir so viele Informationen jetzt über die Xbox Series X gegeben hast. Über die Series S kannst du natürlich nicht so viel erzählen, weil du hast ja natürlich leider nicht. Das ist ja leider, also du hast ja die bessere Variante quasi.
Ja.
Da ich gar nicht mal verkehrt.
Und halt auch leider nicht das Geld, um es mal gerade zu vergleichen.
Ja, das macht ja auch nicht so viel Sinn dann, ne? Ich meine, dann würde ich das Geld lieber in was anderes investieren.
Klar. Zum Beispiel eine von diesen doofen Speicherkarten. Ja, mal sehen, wie es sich damit entwickelt.
Ah, gut, da bin ich auch mal gespannt. Naja, gut, aber das sind ja noch so, ich sag mal, Zukunft.
Wie sieht es denn jetzt aus? Sieht es denn so aus, als würdest du... Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass du eine PS5 bestellt hast, richtig?
Genau, sollte ich nächste Woche kriegen. Also ich wurde nicht storniert.
Das ist schon mal gut.
Das, und mein PlayStation 5-Spiel habe ich schon gekriegt, also Miles Morales Spider-Man kann ich, als ich meine Konsole kriege, dann auch tatsächlich ausprobieren.
Das interessiert mich jetzt. Kannst du damit die PS4-Version?
Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Was meinst du?
Man kann es ja mal ausprobieren, schon allein, damit du dann hinterher die Unterschiede siehst.
Die PlayStation 4-Version von dem alten Spider-Man quasi. Ah, okay. Ja, ich könnte ja.
Nee, ich meine tatsächlich, ich schätze ja Miles Morales hast du als Disc, oder?
Als Disc, genau, richtig, ja.
Und die läuft nur auf der PS5?
Ich weiß nicht, ob ich die PS5-Version auch in die PS4 einlegen kann. Ist das mal ausprobiert?
Keine Ahnung, würde ich mal ausprobieren. Kaputt gehen wird sie davon nicht.
Stimmt, jetzt wo du sagst, ich könnte es tatsächlich. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, das mal auszuprobieren. Einfach mal die Reflection.
Da bin ich jetzt mal gespannt, weil ehrlich gesagt bin ich fest davon ausgegangen, dass sie keine zwei verschiedenen Disc-Versionen von dem Spiel rausbringen werden und dass dann idealerweise die Disc-Version von der PS5 auch auf der PS4 läuft. Ja. Weil idealerweise will ich dann auch in ein, zwei Monaten die Disc-Version kaufen, die dann wahrscheinlich billiger ist, als sie digital zu kaufen.
Ja, werd ich gleich mal ausprobieren, kann ich das zu schreiben, geklappt hat oder nicht. So Zuhörer müssen dann wahrscheinlich bis nächste Woche warten. Oder ich schneide dann noch rein. Also an dieser Stelle. Nein, es klappt nicht. Man kann das Spiel einlegen, die PlayStation 4 lädt, und aber da passiert nichts und ja, es funktioniert nicht. Dann machen wir an dieser Stelle Schluss, weil ich bin jetzt tatsächlich auch sehr, sehr neugierig. Ich muss erst noch aufmachen, ey. Ich muss noch aufstellen. Egal. Wir hören uns dann wieder voraussichtlich nächste Woche. Dann werde ich vielleicht kurz was zu PS5 erzählen, wenn ich sie bekommen habe oder auch nicht, quasi. Nächste Woche.
Ja. Idealerweise hoffe ich, dass du da noch länger etwas davon hast.
Ja, mal gucken. Ich weiß gar nicht, worauf ich auch unbedingt anfangen. Aber Spider-Man werde ich auf jeden Fall testen. Astrobot werde ich, ja, das war's eigentlich. Und natürlich werde ich gucken, wie ein paar Spiele.
Ghost of Tsushima soll ja, glaube ich, ein Update haben, damit es mit 60 FPS läuft und angeblich noch schnelleren Ladezeiten.
Noch schnelle Lade. Ah, das kann ich leider nicht testen, weil das habe ich.
So eine Sauerei.
Ja, ja.
Ja, gibt noch zwei, drei andere Titel. Können wir dann drüber reden, falls du sie hast? Dann kann ich dich auf den nächsten Podcast vorbereiten.
Richtig, genau. Dann wünsche ich dir noch einen Restabend. Alle.
Ja. Ciao.